Du kannst schon ein Tier haben, das in Österreich aufgewachsen ist, das aber sein Leben lang nur Kraftfutter aus gerodeten Regenwaldgebieten gefressen hat. Und das ist schon etwas, was leider auch wirklich von der Fleischindustrie bewusst falsch dargestellt wird, auf grünen Wiesen mit irgendwelchen Gütesiegeln, wo die Kühe niemals grüne Wiesen sehen. Das ist schon ein echtes Problem.
Der BeatFrames Podcast. Moderiert von Maximilian Hecke und Matthias Neumeier.
Seine erste Station als Unternehmer führte ihn zum österreichischen Startup Kochabo, das zwar einen rasanten Aufstieg hinlegte, die eigene Vision am Ende jedoch leider nicht verwirklichen konnte. Nach einem Intermezzo bei einem Venture Capital Fonds ist Philipp Stangl heute Mitgründer und CEO von Rebel Meat, ebenfalls ein Food-Startup, das hochwertige Fleischprodukte verkauft. Die bestehen allerdings nur zur Hälfte aus Fleisch. Die große Vision dahinter scheint zu sein, beim Thema Clean Meat, also im Labor erzeugten Fleisch, von Anfang an dabei zu sein, was Philipp und seinem Team bis dato offenbar ganz gut gelingt. Über die größten Learnings aus gescheiterten Projekten und warum es sich auszahlt, die eigenen Konsumgewohnheiten immer wieder zu hinterfragen, sprechen wir in der neuen Folge des BeatFrames Podcasts. All den hungrigen Ohren da draußen wünschen wir einen guten Appetit. Los geht's!
Kochabo war im Prinzip ein Food-E-Commerce-Startup, wo wir Boxen mit allen, also mit Rezepten und allen Zutaten, die man braucht, um diese Rezepte zu kochen, dir direkt vor die Haustür geliefert haben. Und das war damals ein ziemlich heißes Konzept. Es gab es eigentlich in ganz Europa, gab es viele Firmen, die das gemacht haben. Dementsprechend schwierig war auch die Konkurrenzsituation, aber es war einfach ein super spannender Einstieg in das Thema Food eigentlich. Damals habe ich mir geschworen, nie wieder was im Food-Bereich zu machen. Lebensmittelbranche ist irrsinnig hart, also hat einfach sehr viele operative Schwierigkeiten, ist einfach eine Riesenindustrie mit sehr großen Playern, die gnadenlos natürlich agieren. Die Margen sind klein, die Fehlertoleranz ist niedrig und deswegen ist es eigentlich wahnsinnig schwer, da was zu machen. Kochabo war im Prinzip tatsächlich eine sehr wachstumsgetriebene Geschichte. Also wir hatten von Anfang an eigentlich Investment an Bord, haben in Österreich gestartet und waren nur einen Sommer später sozusagen schon in der Schweiz, wo wir eine Firma gekauft haben, und in Deutschland, wo wir ein Riesenteam angestellt haben, die vor Ort waren und mit einem eigenen Büro in Deutschland das vorangetrieben haben und haben da eigentlich immer versucht, dieses klassische Startup-Spiel mitzuspielen, also mit sehr viel Investment einfach sehr schnell zu wachsen, mit allen Problemen, die da einfach auf einen zukommen. Und so gab es dann einfach doch immer wieder Qualitätsschwierigkeiten, Wachstumsschmerzen und so weiter, die möglicherweise, wenn das Konzept insgesamt so gut angekommen wäre, überwunden werden hätte können. Aber dadurch, dass es einfach im deutschsprachigen Markt eigentlich für niemanden so gut funktioniert hat wie bei den großen Vorbildern in Skandinavien, war es dann einfach insgesamt eine sehr schwierige Sache. Und wir sind trotzdem, glaube ich, weit gekommen. Also wir haben ja wirklich namhafte Investoren an Bord bekommen. Wir haben siebenstellige Umsätze gemacht, schon ziemlich bald. Und haben zu unserer Hochzeit, waren wir eigentlich dann doch irgendwo ein relevanter Player und wahrscheinlich der größte Food-E-Commerce-Player in Österreich. Also waren wir auch wirklich Pioniere. Also da gab es eigentlich noch keinen Billa-Online-Shop zum Beispiel. Und im Endeffekt war es dann so, dass es einfach europaweit mehrere Firmen gab, die für ein relativ ähnliches Konzept Investoren jagen waren. Und wir dann gesehen haben, okay, als eigenständiger kleiner Player ist es einfach zu schwierig. Und dann haben wir eben entschieden, uns mit Marley Spoon zusammenzutun. Das war ein Player aus Berlin mit einem sehr erfahrenen Gründerteam, die davor einfach sagen als Personen schon einen großen Track Record aufgebaut haben und die lustigerweise viel weniger Umsatz hatten als wir zu dem Zeitpunkt, aber eben deutlich besseres Funding. Für mich persönlich war es dann auch der Zeitpunkt, eben um rauszugehen, wieder was Neues zu machen. Aber am Ende des Tages haben wir so eben das Team sozusagen in einen sicheren Hafen gebracht und das Konzept gibt es ja heute noch sozusagen unter der Marley Spoon Brand.
Funktioniert das heute?
Also alle diese Konzepte haben wahnsinnig profitiert von Corona. Wenn man sich auch den Aktienkurs anschaut, also Marley Spoon ist jetzt an der Börse gelistet in Australien und der ist auch einfach seit Corona dramatisch angestiegen, so wie auch die meisten anderen eben Food Delivery Konzepte. Ansonsten ist es sicherlich so, dass alle diese Dinge zum Beispiel im amerikanischen oder auch australischen Markt viel besser funktionieren als jetzt noch in Kontinentaleuropa, weil eben das Thema Convenience und für Convenience bezahlen in diesen Märkten einfach noch viel ausgeprägter ist als bei uns.
Ich weiß nicht, ob du das jetzt als Scheitern bezeichnen würdest, aber was sozusagen ist das, was du mitgenommen hast aus der Zeit, was dir heute extrem hilft?
Natürlich lernt man persönlich wahnsinnig viel. Also ich erzähle immer ganz gern eine Anekdote von einer Mitarbeiterin, die wir für die Rezeptentwicklung angestellt hatten, die wir eigentlich mit einem extrem komplexen Excel-Tool irgendwie da Tag und Nacht genervt haben, um diese Rezepte einzutragen und zu planen. Und sie hat uns dann irgendwann verlassen und ist dann selbstständig geworden als Foodbloggerin und ist wahnsinnig erfolgreich und schon mehrere Rezeptbücher hervorgebracht und so weiter. Und das war so für mich ein wirklich prägendes Erlebnis, wie man Leute eben nicht anhand ihrer Skills einsetzt, sondern vielleicht irgendwie an der falschen Position hat oder mit den falschen Aufgaben. Was ich eben jetzt immer versuche, ist wirklich das Potenzial der Mitarbeiter da bestmöglich auszuschöpfen, wirklich zu schauen, was kann die Person gut, wo kann man sie hinentwickeln. Denn am Ende des Tages in so einem kleinen Team und als Startup mit wenig Ressourcen muss man einfach wirklich das Allerbeste aus den Leuten rausholen, sonst kann es nicht erfolgreich werden. Ja.
Was ich ganz lustig finde, ist, du hast einerseits einen IT-Background und einen Business-Background, also was das Studieren betrifft, hast auch zwischenzeitlich bei einem VC gearbeitet und suchst dir trotzdem relativ komplexe Dinge aus. Jetzt bist du sozusagen wieder angelangt im Food-Bereich etc. Wäre nicht Software oder Ähnliches eigentlich passender gewesen?
Das denke ich mir auch oft immer dann, wenn es schwierig wird in der Lebensmittelbranche. Am Ende des Tages, glaube ich, gilt, man muss das machen, für das man Leidenschaft hat. Und für mich war eben das Thema Alternative Protein deswegen so leidenschaftlich, weil es eben aus meiner Sicht einen wahnsinnig großen positiven Einfluss auf die Umwelt hat. Und das treibt mich persönlich an. Und das Thema Software ist sicherlich auch ein wesentlicher Faktor jetzt. Also wir arbeiten ja jetzt auch an diversen Datenbanken und Algorithmen, wo wir Fette zum Beispiel vergleichen, tierische und pflanzliche Fette, um unsere Produkte zu optimieren. Das heißt, ich hoffe trotzdem, dass meine Skills da auch gut eingesetzt sind. Aber ich denke, ja, man soll das machen, wo die größte Leidenschaft da ist.
Vielleicht kannst du irgendwie für die ganz wenigen Leute, die es noch nicht wissen, abreißen, worum geht's bei Rebel Meat?
Also Rebel Meat versucht, Menschen zu helfen, so einfach und so genussvoll wie möglich weniger Fleisch zu essen. Die meisten Leute wissen das, wir sollten weniger Fleisch essen, aus gesundheitlichen, aber vor allem aus Umweltgründen. Und wir wissen es aber auch alle, die meisten Leute tun sich wahnsinnig schwer damit, weil es einfach eine sehr starke Gewohnheit ist und weil es uns allen wahnsinnig gut schmeckt. Und konkret funktioniert das eben so, dass wir Fleischprodukte anbieten, die zu 50% aus Fleisch bestehen und der Rest sind eben ganz hochwertige und natürliche pflanzliche Zutaten. Keine Geschmacksverstärker, keine Zusatzstoffe, alles Bio aus Österreich. Und das bieten wir jetzt eben als Burger Patty, das heute schon am Markt ist. Und jetzt gerade haben wir ein Crowdfunding erfolgreich abschließen können für die Rebel Meat Bratwürste, die dann als nächstes auf den Markt kommen sollen.
Gab es Inspiration für diese halbe Sache, unter Anführungszeichen, ohne das jetzt ausschlachten zu wollen?
Die gab es tatsächlich. Also einerseits war es ein bisschen eine logische Ableitung für uns. Wir haben sehr viel Fleischersatzprodukte probiert, die uns nicht überzeugt haben. Und wir haben das Thema Clean Meat, also Fleisch aus dem Bioreaktor, sehr stark verfolgt, wo dann auch sehr schnell klar war, diese Produkte werden nicht pur auf den Markt kommen, sondern auch irgendwann in Form von eben so Mischprodukten. Das heißt, wir fanden das einfach eine logische und spannende Ableitung.
Warum eigentlich? Also warum ist es fix, dass das gemischt ist?
Einerseits, weil das relativ teuer sein wird, das Endprodukt, das da rauskommen wird, also pro Kilo. Und andererseits, weil, du kannst dir vorstellen, das sind dann so Zellhaufen, jetzt mal laienhaft formuliert. Und die haben weder den Geschmack noch das Aussehen noch die Textur oder die Farbe, wie man sie eigentlich als Endkonsument gerne konsumieren möchte. Das heißt, man muss es eben mit pflanzlichen Inhaltsstoffen in eine endkonsumententaugliche Form bringen. Und genau das wollen wir eben tun, ne? Indem wir einerseits jetzt das Know-how aufbauen, wie man Fleischprodukte mit möglichst wenig Fleisch möglichst gut macht und andererseits, indem wir jetzt auch schon die Marke aufbauen, die Distributionskanäle, und auch das Wissen, wie man eben Leute anspricht mit solchen Mischprodukten. Und weil du gefragt hast, gab es ein Vorbild? Das gab es auf jeden Fall. Es gibt in den USA the Blenditarian Movement. Das ist im Prinzip eine Sache von einer gemeinnützigen Stiftung, wo vom Spitzenkoch in New York bis zur Schulkantine irgendwo im Midwest verschiedenste Leute mitmachen und sagen, hey, ich mische eben Fleisch mit pflanzlichen Inhaltsstoffen und mache es dadurch besser, gesünder, klimafreundlicher. Und wir haben uns gedacht, hey, eigentlich ist es ein total cooles Konzept und es gibt eigentlich kein Produkt dafür. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wir machen ein Produkt und eine Marke dazu. Und ich glaube, die Marke ist auch deswegen so wichtig, weil eben in einer so schnelllebigen Welt Dinge erklärt werden müssen. Und so wie du richtig sagst, viele Leute denken zuerst, ja, das ist doch weder Fleisch noch Fisch. Das sitzt irgendwie in der Mitte, man sitzt zwischen den Stühlen. Wer braucht das schon? Und genau deswegen braucht es die Marke, die eben sehr schnell und unkompliziert erklärt, warum das sinnvoll ist. Und das muss man irgendwie kommunizieren und eine Geschichte drumherum erzählen. Und deswegen braucht es das Produkt, aber auch die Marke dahinter.
Gibt es irgendwelche relevanten Mitbewerber derzeit im europäischen Raum?
Als Startup nicht. Es gibt einige große Fleischkonzerne, die das als ein Produkt von vielen im Sortiment haben. Wo wir aber sagen, wir sehen das insofern gelassen, weil wir eben die Einzigen sind, die das auch in Bio-Qualität machen, wo auch die pflanzlichen Inhaltsstoffe eigentlich so Premium sind, dass sie fast teurer sind als das Fleisch. Also wir kommen auf keinen Fall in den Verruf, dass wir jetzt das Fleisch strecken würden. Also das macht überhaupt keinen Sinn sozusagen mit unserer Rezeptur.
Was ist genau drin?
50% Biofleisch, ungefähr 30% Kräuterseitlinge. Dann haben wir ungefähr 18% Hirse und noch eine Gewürzmischung.
Was kostet ein Kilo bei euch? Kann man das so definieren?
Der Preis hängt jetzt hauptsächlich davon ab, wo man es einkauft. Denn das machen dann auch nicht wir, sondern eben unsere Handelspartner. Wir verkaufen eigentlich nur über Handelspartner. Und ist natürlich dann unterschiedlich im Supermarkt, beziehungsweise sind ja auch im Großhandel verfügbar. Okay.
Was kostet im Supermarkt? Also kann man das sagen, als Kilopreis kommt als fertiges Produkt?
Genau,
das
ist jetzt also
zu
jetzt
mit der Fleischtheke oder so.
Genau, aktuell kosten zwei Patties, kosten 5,79 Euro. Okay. Es ist sicherlich ein Premium-Produkt. Wir haben auch da eigentlich gar nicht den Anspruch, irgendwo im günstigen Segment mitzuspielen. Es ist so, dass eben einfach nur Bio-Zutaten drin sind und wir auch absichtlich sagen, Fleisch und hochwertiges Fleisch soll auch einen Preis haben, soll auch ein fairer Preis für die Bauern, für die Produzenten dahinter sein. Und ich denke, die Leute, denen das ein Anliegen ist, die sagen uns eigentlich auch, dass sie bereit sind, es zu zahlen. Und ich denke, dass wir nie versuchen werden, da im Billigfleischsegment mitzuspielen.
Okay. Wer ist da die Zielgruppe bei euch?
Wir nennen es Conscious Meat Eaters, die eben sagen, ja, Fleisch ist toll, aber lass uns schon drüber nachdenken, wie wir es essen.
Reicht das als Zielgruppe? Weil das auf der einen Seite ist es ein Premium-Segment und viele sagen mittlerweile, sie essen jetzt nur noch, weiß nicht, einmal in der Woche oder einmal im Monat Fleisch oder werden dann überhaupt gleich zu Vegetariern oder Veganern. Also geht sich das dann aus für eine relevante Gruppe am Markt?
Wir sehen, dass leider die Rückfallquote, wenn wir das so nennen können, ja, bei Vegetariern wahnsinnig hoch ist. Ja. Also ist am 1.1. Werden ganz viele Leute Vegetarier und am 1.4. gehen sie wieder ins Fitnesscenter, noch essen sie rein pflanzlich, sondern essen schon lange wieder Fleisch und essen vielleicht sogar mehr als vorher. Und das ist schon seit Jahren so, ja, und das ändert sich auch nicht wahnsinnig viel, dass die Rate der Vegetarier und Veganer zusammen konstant bei unter 10% liegt. Wir sehen eher eben diesen Flexitarismus als viel stärker und das ist auch das, was du ansprichst. Die Leute essen weniger Fleisch, trotzdem essen die meisten Leute viel mehr Fleisch, als sie glauben. Und es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten und gerade da ist es einfach für viele Leute so, dass einfach ein Veggie-Burger oftmals ein Kompromiss ist. Und da, glaube ich, ist die Zielgruppe schon sehr breit. Und da spielt nämlich schon auch rein, dass eben im Vergleich zu manchem Mitbewerb, der am Markt ist, ich mir vielleicht schon denke, okay, bevor ich jetzt einen Veggie-Burger esse, der eben eine sehr, sehr lange Zutatenliste hat und mit strukturierten oder texturierten Proteinen aus den USA importiert wird. Ich habe lieber ein ehrliches Produkt als ein importiertes ausländisches Produkt, wo ich vielleicht nicht ganz weiß, wo es herkommt.
Wie steht eigentlich die vegane Community zu euch?
Das ist, glaube ich, durchaus gespalten. Also ich denke, dass wir Mission Aligned sind im Großen und Ganzen. Also wir wollen den Fleischkonsum reduzieren. Und das ist schon mal ein grundsätzliches Ziel, das die vegane Community teilt. Wir wollen auch, dass besseres Fleisch gegessen wird. Also wir wollen sofort ein Ende der Massentierhaltung. Wir wollen sofort ein Ende der konventionellen Tierhaltung. Also aus unserer Sicht sollte es nur noch Biofleisch geben. Einerseits, weil die Tiere mehr Platz haben. Andererseits, weil wir zum Beispiel kein importiertes Soja aus Brasilien wollen. Und da sind wir in vielen Punkten auf jeden Fall Mission Aligned. Wir sehen das wenig emotional. Wir wollen einfach unseren Beitrag dazu leisten und die Realität ist, dass eben sehr viele Leute Fleisch essen und wir glauben, wir können diese Realität ein bisschen verbessern und damit sind wir happy.
Frage ist, ob das möglich ist als quasi eine Firma, da braucht es wahrscheinlich mehr, braucht es vielleicht auch auf politischer Ebene globale Entscheidungen. Und kannst du dir das vorstellen, dass das jemals passieren könnte?
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also die Europäische Kommission hat vor einem Monat ungefähr eine neue Agrarstrategie From Farm to Fork publiziert. Es war jetzt ein relativ oberflächliches Papier noch, aber wenn man jetzt dieses Papier hernehmen würde und die Subventionspolitik nach den Headlines von dieser Strategiepapier ausrichten würde, dann würde sich sehr schnell einiges ändern. Natürlich können wir das nicht als einzelne Firma machen, aber wir sehen uns eigentlich schon als Wegbereiter auch dieses Trends, dieses Blended Meat Trends. Und natürlich ist jetzt der einzelne Burger nicht wahnsinnig viel, aber wenn man sich anschaut, wie viel Hackfleisch jeden Tag in der EU produziert wird, wenn man sich denkt, okay, davon die Hälfte sozusagen durch pflanzliche Inhaltsstoffe, dann ist das ein echter Hebel. Insofern bin ich da grundsätzlich schon optimistisch, sehe aber auch, so wie du richtig sagst, es braucht natürlich politische Weichenstellungen, wie zum Beispiel eine CO2-Steuer, wie zum Beispiel Herkunftsbezeichnungspflicht in der Gastronomie, dass einfach die Dinge schneller und effizienter auf den Weg kommen.
Gastronomie, Herkunftsbezeichnung, warum wehren sich eigentlich alle so dagegen? Abgesehen davon, dass sie teilweise einfach schlechtes Fleisch verkaufen, aber...
Ich glaube tatsächlich, dass das wahnsinnig viel Angst da ist, dass dann eben die Gastronomie teurer werden muss, wenn sie eben mehr Produkte aus Österreich einsetzen müssen und dass dann wieder Umsatz zurückgeht. Ich glaube, dass die Angst, so wie beim Rauchverbot, vielleicht nicht ganz begründet ist, sondern dass das dann eben einfach die neue Realität ist und die Leute wollen trotzdem weiterhin essen gehen. Und dann wird man eben einfach bereit sein müssen, auch den einen Euro mehr zu zahlen, dass dann eben hochwertiges österreichisches Fleisch auch verwendet
wird. So viel ist es ja nicht in Wahrheit, oder?
Am Ende des Tages ist es oftmals nicht so viel, aber es wird halt einfach oft in der Gastronomie wirklich jeder Cent optimiert und dann geht es sich halt einfach für österreichische Ware oftmals nicht aus, ja. Und für Bio-Ware leider noch viel weniger. Und das wäre eigentlich auch wichtig, dass der Anteil gestärkt wird.
Vorher, wie der Max gefragt hat, wie das zusammengesetzt ist, er gesagt, dass die pflanzlichen Inhaltsstoffe ähnlich teuer sind wie das Fleisch. Das ist ja eigentlich absurd, oder? Woran liegt das?
Das ist tatsächlich absurd und das liegt einerseits daran, dass Fleisch viel zu billig ist, immer noch, vor allem für den Ressourceneinsatz, der dahinter steht. In unserem speziellen Fall liegt es aber auch daran, dass wir eben wirklich hochwertige Pilze nehmen. Das heißt, die Kräuterseitlinge aus dem Machfeld, die sehr arbeitsintensiv gezüchtet werden und die dann eben auch so verarbeitet werden, dass wir eigentlich nur, nachdem wir das Wasser aus den Pilzen rausbekommen haben, nur 50% der Masse weiterverwenden können. Das heißt, dass wir eigentlich den doppelten Materialeinsatz haben für ein Kilo Pilz. Und somit ist einfach dieser Rohstoff wahnsinnig teuer. Man könnte es sicherlich mit günstigeren Rohstoffen auch machen, dann hätte man aber sicherlich auch nicht die Qualität, die wir jetzt haben. Und deswegen haben wir aktuell entschieden, eben jetzt, wo man den Menschen das Konzept zeigen muss und zeigen muss, dass es grundsätzlich geht, einfach mit den bestmöglichen Zutaten zu arbeiten.
Gibt es die Idee, auch den Fleischanteil überhaupt noch zu senken zusätzlich?
Absolut. Also wir haben dafür auch ein extra Projekt aufgesetzt, das auch von der Wirtschaftsagentur Wien gefördert wurde, wo wir verschiedene lebensmitteltechnologische Ansätze ausprobieren, um den Fleischanteil zu minimieren, ohne eben den vollen Fleischgenuss irgendwie zu beeinträchtigen. Denn das merkt man jetzt, wenn wir jetzt unter 50% gehen, dann überwiegt halt einfach der pflanzliche Anteil und man hat nicht mehr das Gefühl, man beißt in einen Fleischpatty, sondern man beißt in einen Veggie-Patty, das vielleicht ein bisschen fleischiger schmeckt als sonst, aber das wollen wir nicht, sondern wir wollen ja den vollen Fleischgenuss liefern. Und wir haben aber Ideen, wie wir das umsetzen können. Da arbeiten wir aktiv dran und da wollen wir eben konstant dann auch sozusagen Updates, um jetzt wieder in der Softwarewelt zu sein, auch rausgeben, wo wir sagen, okay, das hat jetzt den 100% Fleischgenuss mit, sagen wir mal, 40% Fleisch und dann irgendwann mal vielleicht 30, 25 und so weiter.
Wann glaubst du, ist diese Clean Meat Technologie so weit, dass sie halbwegs leistbar ist? Also wie ist euer Zeithorizont?
Das ist ganz schwer zu sagen, wobei es aus meiner Sicht jetzt weniger um die technologische oder kommerzielle Machbarkeit, sondern in Europa auch sehr stark um die regulatorische Machbarkeit geht. Also wir haben einige Firmen, die in dem Bereich in Europa schon relativ weit sind eigentlich. Wir haben aber regulatorisch sicherlich noch Aufholbedarf im Vergleich jetzt zu Asien oder auch den USA. Das heißt, es ist ganz schwer, da eine Einschätzung abzugeben. Was uns sehr freut, wir haben mit einer Firma, die im Clean Meat Bereich unterwegs ist, ein Co-Entwicklungsabkommen schon abgeschlossen, wo wir gemeinsam auch mit deren Zellen sozusagen dann auch an Endprodukten forschen, wo wir eigentlich uns selbst das Ziel gesteckt haben, nächstes Jahr schon einen Prototypen nicht auf den Markt zu bringen, aber sozusagen für interne Zwecke einmal bereit zu haben. Und das heißt, wir sind auch da mit Volldruck dahinter. Wann es wirklich auf den Markt kommt, das ist leider aus heutiger Sicht noch recht schwer zu beurteilen.
Was meinst du mit regulatorisch genau? Also was für Sperren gibt es da?
Also es gibt die sogenannte Novel Food Verordnung in der EU, die eigentlich besagt, dass eben sämtliche komplett neue Zutaten, die wir also nicht historisch schon in Europa seit langer Zeit schon zu uns nehmen, durch ein Zulassungsverfahren müssen. Und dieses Zulassungsverfahren ist sehr aufwendig, muss auch dann auf europäischer Ebene gemacht werden. Und dafür gibt es einfach jetzt noch nicht wirklich ein Framework oder jemanden, der das jetzt schon mal durchgemacht hätte für Clean Meat. Und deswegen ist das einfach noch nicht wirklich absehbar.
Okay. Ich weiß nicht, ob das öffentlich ist, wie ihr gefundet seid. Sprichst du darüber?
Ja, also wir konnten im letzten Dezember 4 Business Angels überzeugen, auch mit uns gemeinsam an der Idee zu arbeiten und haben da eben einen mittleren 6-stelligen Bereich aufgenommen und haben das dann auch zusätzlich jetzt noch mit eigentlich mehreren öffentlichen Förderungen auch noch sozusagen verstärken können und so sind wir aktuell gefundet.
Fühlst du dich gut aufgehoben am Standort Österreich und mit den Möglichkeiten, die er dir bietet oder denkst du, gibt es irgendwie bessere Optionen woanders?
Natürlich gibt es Märkte, wo vielleicht insgesamt eine höhere Innovationsfreudigkeit beim Thema Food da ist. Also die Niederlande zum Beispiel oder auch generell die Nordics und Skandinavien. Das sieht man allein auch eben, wie viel zum Beispiel plant-based, also pflanzliche Fleischersatzmittel am Markt sind. Nichtsdestotrotz habe ich schon das Gefühl, dass wir in Österreich an sich auf recht offene Ohren stoßen. Gerade das Thema Bio ist zum Beispiel in Österreich schon sehr weit, wird zumindest im Handel auch sehr intensiv gelebt, in der Gastronomie noch sehr verhalten, aber da gibt es, glaube ich, auch erste Ansätze, dass sich das ändert. Und insofern fühlen wir uns ganz gut aufgehoben, ja.
Wie legt ihr das dann an mit der Regionalität, wenn ihr jetzt expandiert nach Deutschland? Bleibt das dann eine österreichische Brand mit österreichischen regionalen Produkten oder wird das dann je nach Region angepasst oder was ist da der Plan?
Das ist eine Frage, die wir sehr intensiv diskutieren, die sicherlich auch an die Grundfesten auch jetzt eben unserer Werte geht. Wollen wir da wirklich sozusagen immer sehr dezentral und sehr regional sein, was einerseits sicherlich unseren Werten entsprechen würde. Andererseits müssen wir natürlich ein bisschen auf die Wirtschaftlichkeit auch schauen. Und da ist natürlich eine zentralere Produktion viel interessanter. Und vor allem muss man auch sagen, das Fleisch, das wir jetzt kaufen, ist wahnsinnig hochwertig und wahnsinnig gut produziert. Auch was das Tierwohl betrifft, das ist einer der tierfreundlichsten Schlachthöfe Europas, wenn man das jetzt so sagen kann. Aber zum Beispiel gibt es eine Glaswand an der Seite, dass man als Besucher sich wirklich auch ein Bild davon machen kann, dass mit den Tieren gut umgegangen wird und so weiter. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben da einen dermaßen hochwertigen Partner, dann ist es vielleicht wert, sagen, dieses Fleisch zu nehmen und ein bisschen länger zu transportieren, als vielleicht irgendwo anders zu produzieren, wo man vielleicht nicht dieses hohe Qualitätsniveau finden. Und das ist dann etwas, was man wirklich im Einzelfall sich anschauen muss.
Wäre eine langfristige Vision auch, dass dann, ich weiß nicht, sogar McDonald's eure Patties serviert?
Oder Burger King?
Oder ist es gedacht als immer als Premium-Produkt für eine, sag ich mal, elitäre Zielgruppe?
Wir würden uns wünschen, dass wir das Konzept so breit wie möglich ausrollen. Das heißt, dass auch Fleisch, das jetzt vielleicht nicht mehr so hochwertig betrachtet wird, dann eben auch mit unserem Konzept ersetzt wird, weil wir da vielleicht sogar noch den höheren Impact haben. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass in gewissen Bereichen der Systemgastronomie einfach ein wahnsinniger Preisdruck herrscht. Und da ist die Frage, wie schnell wir auch in diesem Preisdruck wettbewerbsfähig werden. Und deswegen wäre es ein schöner Wunsch, aber ist wahrscheinlich kurzfristig eher nicht machbar.
Die Startup-Branche ist ja recht schnelllebig. Auch die Personen wechseln schnell, die Posten und die Firmen. Ist das für dich eine Herzensangelegenheit, dass du das auch wirklich lang betreibst? Ist es wirklich so dein Baby? Und was müssten so die Milestones sein? Du sagst, so ist das Timing auch richtig. Und wann ist es Zeit zu sagen, dauert zu lang oder geht nicht auf?
Also auf jeden Fall mein Baby. Ich habe echt das Gefühl, da was gefunden zu haben, was mich antreibt, wo ich das Gefühl habe, das ist eine wichtige Sache. Und es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Glaube ich, jetzt ein wirklich gutes Team. Wir arbeiten super zusammen. Wir haben auch jetzt wirklich super Investoren an Bord, denen wir natürlich auch im Wort sind, dass wir das entsprechend auch langfristig aufbauen wollen. Und deswegen gibt es jetzt für mich momentan wirklich nur den Fokus Rebel Meat und das aufzubauen. Insofern haben wir da jetzt eher Plan B und C innerhalb von Rebel Meat, was wir machen, wenn vielleicht das ein oder andere Produkt nicht funktioniert, aber jetzt keinen Plan außerhalb aktuell.
Der Beatframes Podcast.
Also voller Fokus auf die eigene Vision. Philipp und sein Team sind natürlich nur ein kleiner Teil am Weg in eine nachhaltigere Zukunft. Umso größer ist unser Respekt vor dieser Leistung. Wir danken euch herzlichst fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, viel Erfolg und alles Gute. Yeah.